Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu Teil 2 von Sahara Gravel. Teil 2.
Das war absolut gefakte Euphorie. Die hört auch ab jetzt sofort auf.
Nee, ich liebe die Sahara.
Ja, das hat sich die letzten Stunden auch so angehört. Rick stört der Sand. Vor allem.
Ja,
und das ist so ein
Keypoint
hier.
Ich habe überall Sand. Und heute ist Weiberfastnacht. Es wäre geil gewesen, wenn das Rennen vorgestern geendet wäre und wir gestern nach Hause geflogen wären und ich heute Karneval feiern würde. Deswegen, mein Herz blutet ein bisschen, weil ich heute gerne Weiberfastnacht feiern würde.
Ich bin ganz froh, muss ich sagen, hier zu sein und nicht im Krankenhaus an Weiberfastnacht.
Ja,
also ich habe gar nichts dagegen.
Das verstehe ich. Hier
im Sand zu sitzen, auch wenn ich gefühlt wirklich in den Augenbrauen, in den Haaren, in den Ohren, zwischen den Zähnen, überall ist Sand. Also wir sitzen gerade in so einem Beduinenzelt, nennt man es, glaube ich. Nicht nur hier ist es sandig, die letzten Etappen waren es gleichermaßen, vor allem die letzten beiden. Aber ich glaube, um in der Reihenfolge zu bleiben, fangen wir erstmal bei Etappe 2 an, wa?
Ganz genau. Also eins können wir schon mal vorwegnehmen. Tanja ist das Rennen zu Ende gefahren oder wir sind das Rennen zu Ende gefahren.
Sturzfrei auch.
Das war ja der, naja, geht so, du bist halt 20 Meter vom Ziel hingefallen.
Ja, dazu kommen wir gleich noch.
Der Cliffhanger in der letzten Folge war ja so ein bisschen, ob wir den Etappensieg, den wir auf der ersten Etappe geholt haben, verteidigen können oder wiederholen können und vielleicht auch irgendwie den Gesamtsieg hier anpeilen können. Wir hatten ja erste Etappe gut und zügig durchgezogen, nur Tanja war ja echt ordentlich angeschlagen. Und jetzt sitzen wir am Ende der vierten Etappe und nehmen euch mal mit auf die Reise durch Etappe 2, 3 und 4.
Genau, Tag 2 stand erstmal unter einem großen Fragezeichen für mich.
Die Queen Stage.
Genau, es war die Queen Stage. Es waren knapp oder fast 2000 Höhenmeter. Und man ist halt wirklich die ersten 70 Kilometer gegravelt und dabei einfach nur eigentlich bergauf gefahren. Und ich bin halt morgens wach geworden und meine Lunge hat so weh getan. Dann sind wir die ersten 8 Kilometer zum Start gerollt und da so einem 70 Watt Schnitt, ne? Und dabei habe ich schon gedacht, das geht nicht, das ist gerade mein Limit. Aber auch wie am ersten Tag, sobald dann die Gun sozusagen ging, war dann irgendwie wie so ein Schalter umgelegt und ich fand mich, weil wir am zweiten Tag tatsächlich alle zusammengestartet sind, Männer, Frauen und Mixed oder Pairs, habe ich mich mit so einem Sneaky Move plötzlich an Position 3 der Männer wiedergefunden und dann war auf einmal alles um mich verloren und geschehen und wir sind Rennen gefahren.
Ganz genau, also normalerweise war immer 9:15 Start der Männer, 9:17 Start der Frauen, 9:19 Start der Mixteams. Und nur am Tag der zweiten Etappe war das irgendwie aus logistischen Gründen nicht möglich. Dementsprechend sind wir alle zusammen gestartet und Tanja hat ihre Startqualitäten voll ausgespielt, an Position 3 eingereiht. Da ist sie auch erstmal eine ganze Weile geblieben, bis der erste Anstieg kam. Da musste man relativ schnell Tribut zollen und sind dann unser Tempo gefahren. Aber das haben wir ja auch relativ schnell festgestellt. Es ist dann doch witzig, dass über so ein, also die Etappen waren halt immer so zwischen 95 und 105 Kilometer. Oder die Etappe war 112, meine ich. Das war ja die längste Etappe. Auch witzig, dass man auf Englisch sagt man Queen Stage und bei uns sagt man Königsetappe.
Ja.
Ist mir gerade aufgefallen, als du es gesagt hast. Genau, und wie du sagtest, halt über 2000 Höhenmeter, die ersten 70 Kilometer immer berghoch. Und weil wir das halt wussten, haben wir direkt von Anfang an gesagt, ja komm, wir fahren einfach unser Tempo. Und es sind richtig viele Leute richtig motiviert losgefahren. Und die haben wir alle, also irgendwie, ich glaube auf der ersten Etappe waren wir 28. und 29. im Gesamtergebnis und auf der zweiten Etappe waren wir halt 29. und 30. und am Start waren wir halt vielleicht 60. und dann haben wir die 30, die halt motiviert losgefahren sind vor uns, halt einer nach dem anderen wieder eingesackt und sind genau da rausgekommen, wo wir den Tag davor auch waren.
Genau, man merkt halt auch, also man hat über die ganzen 4 Tage jetzt gemerkt, dass es sich doch irgendwie immer so rauskristallisiert, dass die gleichen Leute am Ende zusammen landen, also bis auf irgendwie mal einer, der einen Ausreißer hat, aber ansonsten sind immer die gleichen Leute im Finale beisammen. Und bei uns hat man halt auch gemerkt, würde ich sagen, dass wir halt wirklich unsere Downhill-Qualitäten immer ausspielen konnten.
Ja.
Also zum einen, klar, wir sind meist 2 Minuten hinter den Frauen, 2 Minuten nochmal hinter den Männern, also insgesamt 4 Minuten hinter den Männern gestartet. Daher konnten wir halt jedes Feld von hinten aufrollen so ein bisschen. Und spätestens im Downhill haben wir dann halt wirklich richtig viele Leute eingesammelt. Ja. Und gerade die ersten beiden Tage waren halt so die letzten 30 Kilometer tendenziell bergab.
Ich kann euch auf jeden Fall verraten, ich dachte, ich kenne Tanja sehr, sehr gut vor dem Rennen. Ich habe Tanja nochmal ganz anders kennengelernt. So ein Rennen ist dann ja doch eine Extremsituation. Und gerade auf Etappe 2 würde ich sagen, war erstmal alles gut. Aber umso höher es hinausging, und ich glaube, so nach 50 Kilometern ist dann Wahoo alle gegangen. Da war mal ein kurzer Mental Breakdown. Ich weiß auch, dass es sicherlich nicht einfach ist. Lennart, dein Freund, ist ja auch hier und es ist bei den Einzelmännern mitgefahren. Den haben wir aber auch meistens irgendwann aufgefahren oder er hat ein bisschen auf uns gewartet, kann man eigentlich eher sagen, um dann auch uns zu supporten. Und dementsprechend war dann halt bei Lennart und ich um dich herum, was ich mir vorstellen kann, was auch nicht leicht ist, wenn du als Frau am Limit fährst und hast irgendwie immer 2 Männer um dich herum. Auch wenn sie dir gut zureden wollen oder dich supporten wollen, kann das voll nerven, das verstehe ich.
Und ja, vor allem sagt dann der eine das und der andere sagt das.
Ja.
Und manchmal war es dann halt auch wirklich, wenn man halt dann doch ein bisschen Puls hat, und das hatte ich in einigen Fällen, gerade da, als wir dann auf knapp 2000 Meter Höhe waren, dann war es halt einfach irgendwie zäh. Ja. Und dann fängt Lennart irgendwie an, über meine Sattelposition zu sprechen, wenn wir gerade in so einem 15% Anstieg sind. Und ich denke mir einfach so, ich möchte gerade gar nicht mehr sprechen und er spricht nicht über meine Sitzposition. Das sind dann schon so Momente, die ein bisschen nerven können.
Auf jeden Fall war es super, super witzig für mich, das so anzusehen. Also gerade auf Etappe 2 warst du ja vorm Start voll so, ich glaube, ich komme heute nicht ins Ziel. Dann direkt in Race Mode geswitcht. Dann sind wir unser Tempo gefahren. Und dann im Verlaufe der Etappe, es war halt auch einfach die härteste Etappe, warst du ja wirklich von, ich glaube, während der Etappe und auch nach dem Ziel hast du gestrahlt und hast Witze gerissen, warst richtig gut drauf. Zwischendurch warst du immer wütend auf uns, dann warst du den Tränen nah und hast alles verflucht. Also ich habe wirklich nochmal ganz neue, oder dich in ganz neuen mentalen Situationen und, wie sagt man, Gemütszuständen gesehen. War auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Etappe, gerade die lange Abfahrt, also ich habe mir zum Beispiel eine riesen Blase an der linken Hand gefahren, also es war echt gefühlt wie Paris-Roubaix teilweise, wie wir da über Stock und Stein gefahren sind, aber doch wunderschön und ihr könnt es ja auch alles bald auf YouTube sehen, also Tibor und Norbert waren ja dabei, auch mal ein großer Respekt an die sind ja immer auf dem Motorrad mitgefahren, also auf dem Rad fühle ich mich ja wohl, aber ich bin einmal bei Norbert aus Spaß hinten drauf gefahren. Und also das ist echt krass, dass die beiden das so durchgezogen haben und richtig coole Aufnahmen eingefangen haben.
Ja, vor allem das Ganze dann über 100 Kilometer oder mehr mit Umwegen und mit Kameragimbal in der Hand. Also es ist schon zäh.
Sehr, sehr zäh. Genauso zäh war halt auf Etappe 2. Wir hatten ja auf der ersten Etappe 60 Minuten Vorsprung auf das zweite Mixteam. Und gerade das zweite Mixteam war Team Lutz und Lutz. Ehepaar Lutz. Und die haben uns das Leben auf Etappe 2 echt schwer gemacht. Also die waren immer in Sichtweite, immer wenn wir uns umgeguckt haben, die waren mal vielleicht mal 2 Minuten, dann mal 1 Minute hinter uns. Und das hat uns echt ein bisschen gestresst, weil...
Typisch Bart noch Säckel. Kommen nämlich beide aus Karlsruhe, haben wir erfahren. Kann nichts Vernünftiges sein.
Ja, auf jeden Fall, die waren sehr nett und die haben uns richtig gejagt. Wir haben am Ende die Etappe dann doch mit 9 Minuten Vorsprung gewonnen. Was aber sicherlich, wie Tanja schon gesagt hat, wir haben berghoch reguliert gefahren, was dann hinten raus trotzdem Anschlag war, weil es einfach so lang berghoch ging und dann auf der Abfahrt haben wir ordentlich durchgezogen. Das war echt eine coole Etappe. Auf Etappe 2 hatten wir auch dann nochmal eine richtig schöne Oase, also genau wie am ersten Tag. Also gerade die ersten 3 Tage hatten wir echt coole Hotels. Immer mit Pool und Palmen und Liegen und typisch marokkanisches Essen, also war auch schon richtig Experience. Und dann kam eigentlich Etappe 3 und also ich für meinen Teil war so, geil, Queen Stage geschafft, Etappe 3 und 4.
Jetzt wird's entspannt.
Die eine hat 400 Höhenmeter, die andere hat 240. Jetzt bringen wir das Ding easy nach Hause und dem war nicht so.
Pustekuchen, genau. Die ersten, ich würde sagen, dritte Etappe, ich glaube, da werden wir uns beide einig sein. Zum einen ging es mir körperlich zum ersten Mal deutlich besser und natürlich kam auch dieses schnelle technische Rennenfahren kam uns entgegen und deshalb konnten wir uns relativ zügig absetzen, würde ich sagen, mit einem Männer-Mix-Team und sind dann eigentlich so unser Ding gefahren und Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe extrem viel rumgekebbelt und hatten einfach gute Laune. Bis Kilometer 41, da wurde uns schon angekündigt, dass es da so ein Flussbett gibt, was technisch ein bisschen anspruchsvoller wäre, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Cyclocrosser ist. Turns out, es war halt entweder riesige Felsformationen gefühlt,
ja,
oder Sand. Und halt tief, also nicht irgendwie so ein bisschen sandige Oberfläche, sondern einfach tiefer Sand.
Ja, also wie du sagst, wir sind eigentlich die ersten 40, 42 Kilometer übelst durchgepaced. Wir hatten auch mal leichten Rückenwind und es war so alles auf Speed und alles hat sich so richtig gut angefühlt. Und wir haben auch an der ersten Verpflegung angehalten noch und waren so, boah, mega geil, richtig läuft alles. Und dann wussten wir, okay, Kilometer 43 wird es technisch. Und das waren dann vielleicht so 4, 5 Kilometer mit diesem tiefen Sand und den, was zeigst du mir da? Ich verstehe das nicht.
Flugmodus wollte ich nur sagen.
Achso, ja, Flugmodus habe ich auch an, keine Sorge.
Gut.
Und auf jeden Fall Sand und ganz große Steine und ich habe auf jeden Fall das Öftere mein Fahrrad da durchgeschoben. Also ich gefühlt haben wir für die ersten 40 Kilometer genauso lange gebraucht wie von Kilometer 40 zu 45.
Ja, also es war so zäh, wir kamen überhaupt nicht voran und selbst als wir dann diese wirklich steinige und sandigen Passagen geschafft hatten, waren wir wie auf so einer Hochebene, ja, und die war extrem rough. Also es war so, in jeden Stein, in den man reingefahren ist, der hat einen einfach so gefühlt wieder komplett entschleunigt. Das heißt, so jeder Meter war so richtig verdient. Und das tat einfach auch vom Kopf dann an dem Zeitpunkt, also wenn man eh schon diese 10 Kilometer hinter sich gebracht hat, tat es da einfach auch richtig weh. Körperlich vor allem auch.
Sengende Hitze, ist wirklich einfach blauer Himmel, Sonne knallt runter. Weit und breit, egal wo man hingeschaut hat, hat man nichts gesehen. Nichts und niemanden. Und dann kam endlich mal die zweite Verpflegung. Und ich dachte mir so, boah geil, jetzt verpflegen, dann eine Asphaltstraße, nur noch die letzten paar Kilometer auf Gravel, wir haben es geschafft. Wir biegen auf dieser Asphaltstraße und haben einfach so Block Headwind.
Ja.
Einfach komplett einfach Gegenwind bis zum Ziel, ey.
Ja, also es war da wirklich kein Meter geschenkt, weil selbst die ersten 41, die halt gut rollen, hier rollt halt trotzdem nichts, nee, so wirklich. Also es ist schon krass, dass 100 Kilometer fühlen sich halt, also für mein Gefühl, hier eher so an wie 150, 200,
ja,
weil man halt einfach wirklich keinen Moment hat, wo man auch einfach mal so entspannt rollen kann und man muss auch sich richtig dazu anhalten, regelmäßig zu trinken und zu essen, weil gerade in diesen technischen Sandpassagen hat man halt auch überhaupt keine Lust, die Hand vom Lenker zu nehmen.
Null.
Und ja, deshalb gerade der limitierende Faktor für mich, weshalb ich jetzt auch am Tag 4 ganz froh bin, dass wir es geschafft haben, die Unterarme, die Hände und vor allem der Hintern. Also irgendwann war so jeder Schlag vom Sattel einfach nur noch sowas von unangenehm, dass ich jetzt ganz froh bin, dass ich morgen nur auf einem Autositz sitzen muss.
Ja, mir geht's ganz genauso. Also meine Hände tun brutal weh. Ich habe einfach Muskelkater in den Daumen und in den Händen vom Lenker festhalten. Der untere Rücken auch. Also ich hatte selten so Schmerzen im unteren Rücken. Und wie du auch sagst, der Hintern ist einfach beansprucht. Also wenn du die ganze Zeit Gravel fährst, ich frage mich auch wirklich, wie Leute das irgendwie beim Anbauen oder bei Tracker 360 oder so machen. Also dafür ist der Körper einfach gar nicht ausgelegt, meiner Meinung nach.
Ja, obwohl Tracker kann ich jetzt halt zumindest, also ich bin halt die Tracker 360 gefahren, will ich gar nicht vergleichen. Aber trotzdem, bei den Gravel-Rennen, die ich halt bisher gefahren bin, hatte man halt immer so Gravel-Passagen, kurze Pause, weil halt irgendwie ein Asphaltstück war oder ein Feldweg. Und ein Feldweg wäre auch ja hier schon Urlaub so. Aber hier ist es ja wirklich, also gerade am zweiten Tag, 70 Kilometer Gravel bergauf,
ja,
und dann einfach, keine Ahnung, 20 Kilometer Gravel bergab. So.
Also sehr, also man kann wirklich sagen, sehr technisch und sehr rough alles, also immer mit Stein. Und das merkt man einfach am Körper arg doll. Etappe 3 haben wir dann aber auch gut zu Ende gebracht, sind auch wieder als Etappensieger hervorgegangen und hatten da an dem Tag auch nochmal 6 Minuten Vorsprung oder so knapp. Und das war dann die erste Nacht, in der wir wirklich in so einem Sahara-Camp, also in so einem Wüstencamp richtig waren, mit Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftstoiletten, jeder hat so sein kleines Beduinenzelt gehabt. Das Essen fand ich gestern sehr gut, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Und also es wird sich schon ordentlich um einen gekümmert. Man kann auch mal den Janosch Wintermantel und sein Team hier wirklich lobend erwähnen. Die geben sich hier richtig Mühe. Das ist eine coole Erfahrung. Und vor allen Dingen halt echt ein Abenteuer, ne? Also ich musste so manchmal an die Profis denken, die dann nach den Etappen wahrscheinlich ja direkt die Carbs reinfuelen wollen und so. Also so ein richtig professionelles Umfeld hast du hier nicht. Du musst hier ein bisschen arbeiten mit dem, was du hast. Und das macht es halt auch ein bisschen zum Abenteuer.
Definitiv. Und irgendwie aber halt auch so anders als das, was man halt sonst kennt. Weil selbst wenn man jetzt nicht professionell Rad fährt, dann kennt man ja trotzdem irgendwie so, man geht zurück ins Hotel und entweder hat man sich schon irgendwie was aufs Hotelzimmer gelegt oder man geht halt direkt zum Mittagessen und stopft rein oder man macht auf dem Heimweg irgendwo einen Zwischenstopp und isst ein Mittagessen. Aber hier ist es dann halt erstmal ankommen.
Duschen vor allem erstmal.
Duschen, genau. Dann erstmal gucken, gibt's Wasser, weil es ja auch nicht irgendwie so, dass du überall Leitungswasser trinken kannst. Gibt's morgens, also auch morgens einfach diese Sachen, diese Abläufe, die man ja jetzt mittlerweile, hat man halt so seine Routine, aber am Anfang so, wo kriege ich Wasser, wann kriege ich Wasser, wo spüle ich die Flaschen aus, damit ich nicht zu viel Wasserreste von Tapwater dann in meiner Flasche habe. Und gestern dann halt auch, was ja komisch ist, 2025 ist es aber tatsächlich irgendwie fast schon ein Highlight oder was ganz Besonderes, einfach mal kein Internet zu haben. Also wir waren dann in diesem Camp und es gab einfach kein Netz. So. Und wir waren halt einfach da und es war halt am Ende mega schön, weil wir saßen am Lagerfeuer und haben uns einfach so Geschichten erzählt, beziehungsweise Filme nacherzählt, was halt irgendwie auch mal so was ganz anderes war als das, was man sonst in einem Trainingslager hat, wenn jeder auf sein Zimmer geht und halt noch irgendwie ein bisschen Netflix und Chill macht.
Ja, das stimmt. Also gestern sind dann auch alle zum Sonnenuntergang hoch auf so eine Düne gegangen. Also wenn man irgendwo Internet hat, dann noch oben auf den Dünen. Ich bin tatsächlich extra in die nächstgelegene Stadt gefahren, weil ich ja unser Reel hochladen musste und auch die Teil 1 des Podcasts. Aber ansonsten war auch für mich Social Media Detox oder Social Detox hier. Und aber auf der anderen Seite war es halt schön, weil ihr fährt ja auch zum Beispiel so eine Canyon Girls Crew mit und andere Leute. Also man vernetzt sich ja dann irgendwie so, man quatscht ein bisschen und es ist dann so ein bisschen Ferienlagerstimmung, ne? Wie du sagtest, Lagerfeuer, man quatscht halt, gestern wurde ein bisschen marokkanische Musik gespielt. Ich bin gerade auf den heutigen Abend gespannt.
Ich habe ein Kamel gestreichelt, muss ich noch betonen.
Heute soll es zum allerersten Mal Bierchen geben, da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, dadurch, dass morgen auch keine Etappe ist, wird es vielleicht heute mal ein bisschen später. Also ich glaube, alle haben halt so Bock, ein bisschen auch zu feiern, dass das Rennen vorbei ist. Aber wir wollen ja nicht vorweggreifen. Wir sind dann gestern nach dem Lagerfeuer auch alle ins Bett gegangen. Und dann stand Etappe 4 an. Und also ich hatte ein bisschen ungutes Gefühl schon, weil ich dachte ja, dass Etappe 3 schon jetzt easy wegrollbar ist. Das war so, zumindest so ein bisschen die Info, die ich hatte. Und das war eher nicht so. Und Etappe 4 habe ich dann auch nicht ganz über den Weg getraut und wir sollten auch nicht enttäuscht werden.
Genau, der Start der Etappe war eigentlich das Finale der Etappe 3 und davon wussten wir ja schon, dass die ersten 10 Kilometer schon zäh werden, weil da waren so ein paar Senken drin, wirklich mit auch so losem Stein. Durch
so ein Flussbett, wo kein Wasser drin ist.
Ja, genau, und halt auch wieder viel Sand. Und dann ging es eigentlich nach scharf rechts direkt in so eine Savanne. Das war dann auch, finde ich, landschaftlich total eindrücklich. Wir sind auch an der Kamelherde vorbeigefahren und es sah halt alles so ein bisschen aus, wie man sich es auch bei König der Löwen vorstellt. So diese klassischen Savannenbäume. Und also ich hoffe, es hat jeder ein Bild im Kopf. Und trotzdem war es zäh, viel nicht ganz so tiefer Sand, aber trotzdem viel sandig. Mhm. Also
viele
es war
sandige Passagen.
Genau, also es war so, der Untergrund war immer leicht sandig, weshalb so jeder Tritt sehr viel Kraft eigentlich in Anspruch genommen hat. Und wir sind aber eigentlich auch wieder, würde ich sagen, ziemlich gut vorangekommen. Mhm. Du hast aber schon gemerkt, dir tut alles so ein bisschen weh.
Total, mein Körper war, also ich bin ja die ersten 3 Tage, würde ich sagen, ganz gut durchgekommen ohne Training. Aber jetzt heute an Tag 4 habe ich gemerkt, okay, ich merke die fehlende Vorbereitung. Alles hat wehgetan. Also mein Körper wollte einfach nicht auf dem Fahrrad sitzen und nicht mehr fahren.
Mir ging es zu dem Zeitpunkt noch ganz gut. Da wussten wir aber auch, wir müssen ungefähr bis 35 durchhalten. Dann kommt Asphalt. Und da haben, glaube ich, gerade die geschundenen Hände und die geschundenen Hintern sich sehr drauf gefreut. Aber es war genau wie auf Etappe 3 ungefähr. Wir kommen auf den Asphalt und auch entweder richtig scharfer Seitenwind oder voller Gegenwind. und das sollte dann auch nicht aufhören bis zum Finale. Aber das Finale wurde dann noch für mich auf jeden Fall getoppt. Zum einen hatte ich den absoluten Einbruch. Also ich war dazwischen mal auf einem absoluten High. Gerade wir haben noch so zwei kurze Kicker sind wir gefahren. Und beim ersten habe ich gedacht, jetzt werde ich Bergfahrer. So, da ging es mir richtig gut. Dann musste ich mich da schon irgendwie so ein bisschen quälen auf diesem Asphaltstück. Und natürlich auch, ich glaube, dann spielt halt voll oft der Kopf auch eine Rolle, weil man geht halt davon aus, das wird jetzt schön. Und dann wird es halt hart. Und das tut dann irgendwie gefühlt doppelt weh. Ja. Und die letzten 8 Kilometer waren dann nochmal in dieses Camp. Und da dieses Camp ja zwischen Dünen ist, ja, sind wir halt wirklich wieder durch den tiefsten ja, Sand gefahren. Tief Sand, ja.
Also genau, also uns wurde schon gesagt, ey, die letzten 8 Kilometer sind auf Open Space. Ihr müsst wirklich einfach nur dieser Linie auf euer GPX-File, auf eurem Fahrradcomputer folgen. Und umso näher wir ans Camp kamen, umso mehr tiefere Sandstücken kamen auch noch. Und also mich hat einfach dieser Wind auch fertig gemacht. Ne? Also wir hatten da eigentlich ja in der Theorie eine gute Gruppe von 5, 6 Leuten, die gut hätte rotieren sollen. Da hat sich halt herausgestellt, dass eigentlich nur ich und Lennart und du vorne gefahren sind, wir drei, und die anderen drei wollten irgendwie nicht so richtig mitführen und meinten dann aber auch immer noch an den Hügeln uns ein bisschen attackieren zu müssen. Das hat mich halt dann auch einfach, das hat an meiner Ehre gekratzt, das hat mich einfach genervt. Also ich muss echt sagen, das Positive an Gravelsport finde ich ist, dass es so ein bisschen wie Triathlon ist, also das, so wie jetzt hier in dem Camp. Hier sind halt Eheleute dabei, die sich dafür Urlaub nehmen, als auch Profis, als auch so wie wir, so ein Mittelding, Ex-Profis, Content-Creator, also wirklich ist es komplette Bandbreite da und man lernt sich kennen, das finde ich cool. Gegen Contra finde ich, dass ich schon finde, dass man merkt, dass Gravel-Sport schon ein Einzelsport ist, also hier, also einfach, es wird es im Straßenradsport nicht geben, wenn 6 Leute zusammen im Gegenwind fahren, dann rotiert halt jeder mit und irgendwie dann ganz selbstverständlich hinten drauf zu liegen und nicht auf die Idee zu kommen, mitzuführen.
Ja, man merkt halt, dass es so total unterschiedliche Interessen halt innerhalb der ja. Gruppe sind, weil wir sind dann, also wie gesagt, wir starten ja 2 Minuten hinter den Frauen und wir waren dann am Ende in der Gruppe mit der 3. und 4. Frau, ja, und die wollten natürlich sozusagen den letzten Platz auf dem Podium ausfahren, ja, weshalb die dann halt noch attackiert haben am Anstieg und wir wollten halt eigentlich nur unser Rennen zu Ende fahren, weil wir halt wussten, wir liegen vorne, und das, da merkt man halt, dass dann manchmal die Interessen ja nicht ganz ja übereinander passen.
Naja, auf jeden Fall sind wir dann, war das dann ja auch irgendwann geschafft, also wir sind auf diesen Open Space gekommen und so, ich habe runtergeguckt, es waren noch 6 Kilometer, ich dachte so, da ging es mir zum Glück, das war das neben Start und Ende, das waren so die einzigen, wo es mir ganz gut ging, aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich mir irgendwie einen 1/2 Liter Fanta reingeknallt habe und noch Datteln und Bananen und alles, was halt so gab und Schokolade an der Verpflegungsstation. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie wurde Tanja immer langsamer und langsamer und langsamer. Und also Tanja hatte so einen richtigen einfach ja Einbruch, so 6 Kilometer vor dem Camp. Und die 6 Kilometer haben sich wieder den längsten angefühlt, meintest du?
Also die 6 Kilometer, die waren natürlich Gegenwind und entweder steinig oder halt tiefer Sand, weil wir halt schon zwischen den Dünen waren. Und da hat man halt gemerkt, ich habe immer wieder auf dieses, wenn man auf Route drückt, kann man ja kurz sehen, wie viele Kilometer noch bleiben. So. Und ich habe immer wieder auf Route gedrückt. Irgendwann wusste ich, konnte ich es ja dann auch ausrechnen. Und es wurde einfach nicht kürzer. Also es war halt einfach so 4,8, 4,5, 4,2. Und es war einfach, ich habe dann gemerkt, dass einfach so die 200 Meter, die fühlen sich an wie ein Kilometer. Ja. Und dann zu wissen, dass es noch 5, du meintest dann so motivierend zu mir, so, ja, nur noch 5 Kilometer. Und ich dachte mir nur so, ja, das habe ich mir bei Kilometer 8 schon gedacht. Und es fühlt sich so 30 Minuten her an. Ich habe dann wirklich so gefühlt kein Pedal mehr rumbekommen, weil mein unterer Rücken so zugemacht hat. Und ich habe halt auch in dem Moment, ich habe halt alles verflucht. Ich habe mich, weil du hast ja gemeint, ich hätte mich vorbereitet ja halbwegs. Aber meine Vorbereitung war ja eher so, ja, ich bin regelmäßig schwimmen gegangen. Ja. So kardiopulmonal wird es schon gehen.
Ja, aber vorbereitet, du hast Sport gemacht.
Genau, ich habe Sport gemacht, aber halt nicht 4 Tage hintereinander irgendwie 3, 4 Stunden ja, auf dem Fahrrad sitzen. Und da habe ich halt irgendwie gedacht, so die letzten Meter so, warum? Warum habe ich das, warum habe ich ja gesagt? Also ich bin richtig verzweifelt auf diesen letzten Metern. Dann hast du mich noch so angestachelt, dass hinter mir die 3. Frau wieder kommt und dass ich doch jetzt voran machen soll. Dann habe ich mal wieder, ich muss sagen, ich war heute sehr angetan von meinen Sandkünsten. Habe ich meine Sandkünste auf den letzten Metern wieder ausgepackt. Du und Lennart seid ausgeklickt, ich bin weitergefahren. Es hat dann bis zu ungefähr 30 Zentimeter Sandpassage to go funktioniert. Das war dann gleichbedeutend mit 3 Meter vorm Ziel. Und dann bin ich umgefallen. Aber also, halt wirklich.
Man muss wirklich sagen, ich habe dich sehr, sehr gelobt die ganze Zeit über, weil du, also man muss festhalten, wenn du mit Speed in den Sand reinfährst, dann hast du ein bisschen Schiss. Dann hört man immer am Hinterrad so, hui, hui. Und du hörst dann halt auf zu treten. Man muss halt durchtreten. Und da verlierst du mal ein bisschen. Aber sobald du eigentlich in so einer längeren Sandpassage drin bist, bist meistens du die Einzige, die da durchfahren kann. Und ich und Lennart müssen ausklicken. Weil wir sicherlich auch ein bisschen wegen dem Gewicht zu tief einsacken, aber.
Ja, Lennart ist leichter als ich.
Ich bin da auf jeden Fall nicht weitergekommen und du bist immer schön da durchgekust. Und es war halt so witzig, weil wir hatten so eine richtige Stresssituation. Tanja war komplett am Limit. Die dritte Frau saß uns im Nacken.
Was ja egal gewesen wäre.
Das war ein Prinzip-Ding.
Genau, weil ich bin jetzt irgendwie jeden Tag vor der dritten Frau reingefahren.
Ja, du wärst immer dritte Frau gewesen.
Genau,
und bist mit 2 Minuten Rückstand gestartet.
Ja, aber andererseits habe ich dich halt als Pacer dabei. So.
Ja, aber
andererseits, die Mädels können halt auch bei uns mitfahren. Genau. Also ja, egal wie man's, man es
also
hinstellt.
Ich finde, das kann man schon mal sagen, dafür, dass du Vollzeitärztin bist, wärst du sehr wahrscheinlich, wenn du jetzt das Rennen hier im Einzel mitgefahren wärst, auf dem Podium gelandet als dritte Frau.
Weiß man.
Kann man jetzt hin und her?
Nicht.
Ja, musst du ja nicht sagen. Ich sag's für dich, du wärst wahrscheinlich Dritter geworden. Und das finde ich schon aller Ehre wert, weil ich meine, hier fahren halt Gravel-Profis mit und du bist halt Vollzeit-Ärztin nebenbei. Also ich wäre auf keinen Fall Dritter im Männerrennen geworden, wenn ich bei Männern einzeln gestartet wäre. Deswegen kann man das schon mal lobend erwähnen, aber genau, die Situation war halt witzig, die war so kurz hinter uns, das war einfach so ein Prinzipding, vor der ins Ziel zu kommen. Gleichzeitig war aber auch Norbert und Tibor, die auf dem Motorrad waren, die waren auch noch hinter uns und die wollten wir natürlich noch vorbeilassen, damit die den Zieleinlauf filmen können für das YouTube-Video.
Genau, und dann sagt Rick zu mir so, ja, voran, die kommt von hinten, und im nächsten Moment sagt er so, ja, lass mal kurz auf Norbert und Tibor warten. Und ich war so hin und her gerissen, so, was mache ich jetzt?
Und auf jeden Fall kommen wir dann wirklich, dann war so, okay, Tibor ist hinter uns, der kann es filmen. Wir haben auch genug Vorsprung vor der dritten, die uns im Nacken sitzt. Und ich und Lennart waren schon wieder abgestiegen, haben einfach unser Rad geschoben. Wir haben gesagt, okay, wir schieben jetzt ins Ziel, das ist zu tief. Und Tanja ist so richtig geil durchgecruised und wirklich auf dem letzten Meter, so 5 Meter vorm Ziel, reißt sie einfach nach rechts um und zack, sie lag im Sand. Und du bist auch erstmal nicht mehr aufgestanden. Ich war so, was ist jetzt los?
Ja, aber es ist einfach so, ich war ja schon diese 8 Kilometer davor, so kurz davor einfach zu sagen, ich lege mich jetzt hier hin und wenn mich keiner holt, dann wohne ich jetzt hier. So, das war mein Gefühl, ich will mich einfach nicht mehr bewegen. Und dann bin ich in diesen tiefen Sand gefallen und er war warm und er war angenehm und ich dachte mir einfach so, nee, ich bleibe jetzt einfach hier liegen. Also zumindest für diese kurze Phase, bis ich mich dann wieder aufgerafft habe und die letzten 3 Meter ins Ziel gefahren bin.
Naja, ich habe dann deinen Fuß noch ausgeklickt. Und
das habe ich auch nicht mehr geschafft.
Und du bist aufgestanden und wir sind ins Ziel gerollt. Und man kann festhalten, wir haben auch auch die 4. Etappe gewonnen. Wir haben die Gesamtwertung gewonnen. Ich freue mich jetzt gleich auf die Siegerehrung. Ich war lange nicht mehr auf dem Podest. Einmal, um das ein bisschen einzuordnen, ich glaube, es gab insgesamt 21 Mixteams, die hier mitgefahren sind.
Also 21 Teams. Und
21 Teams sind mitgefahren.
Zwei Frauenteams,
ein paar Männerteams, aber die meisten waren schon Mixteams. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele, aber so 12 oder 14 oder so. Und wir haben halt, wie gesagt, jeden Tag die Mixteam-Wertung gewonnen, jetzt auch die Gesamtwertung mit ordentlich Vorsprung. Man muss dazu sagen, wir beiden sind die einzigen mit Profi-Hintergrund. Die anderen sind, glaube ich, wirklich eher Ehepaare, die Vollzeit arbeiten, sich hier für Urlaub nehmen. Also wir sind jetzt hier nicht gegen andere Profis gefahren. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns freuen, würde ich sagen.
Ja, und ich meine, ich glaube, wir können halt auch so mit unserer Zusammenfahrt, und meistens waren wir ja tatsächlich immer genau in der Top 30 so ungefähr, vollkommen fein. Also ich glaube,
also mit der Vorbereitung muss man auch sagen, sind wir echt, also ich bin überrascht, wie gut wir gefahren sind.
Ja.
Also es gibt dann doch sowas wie Muscle Memory, dass der Körper sich relativ schnell daran erinnert, was er mal konnte. Auch vielleicht nicht mehr in dem ganz hohen Bereich, aber Und man merkt die Fahrskills halt einfach, wie du sagst. Ne?
Genau. Also ich glaube halt auch, gerade so diese kleinen Sachen, dass wenn ich an deinem Hinterrad fahre oder du an meinem Hinterrad fahrst, dass wir halt wirklich am Hinterrad fahren und nicht irgendwie mit einem Meter Abstand oder so, sondern wirklich, wir kleben halt dran.
Ja.
Dass wir in den Wind fahren und wissen, ob wir rechts bleiben, links bleiben oder hinter dem anderen Fahrer bleiben. Ja. Das sind halt, glaube ich, so kleine Dinge, die sich dann aber halt aufsummieren. Und man hat es halt einfach trotzdem auch, vor allem bei den technischen Passagen gemerkt, da mussten wir halt kurz so ein bisschen draufdrücken und dann hatten wir halt eigentlich Lücke, weil klar, also es wäre ja blöd, wenn wir jetzt in den letzten Profijahren, bei dir war es ein paar mehr als bei mir, technisch nichts mitgenommen hätten. Und vieles lässt sich ja dann trotzdem so ein bisschen aufs Gravel übertragen. Total. Auch wenn es wieder ein eigener Sport ist, das hat man jetzt auch mit dem Reifendruck gemerkt. Viele Diskussionen rund um den Reifendruck und wie wenig und wie viel. Aber dazu muss man auch noch sagen, wir sind ohne Defekt durchgekommen.
Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen, ja.
Das war halt auch, also das Shoutout an unsere Sponsoren, was das angeht, genau. Muss man tatsächlich sagen, weil ich glaube, gerade mit diesen roughen Untergründen, ohne Platten durchzukommen, ohne irgendwie Durchschlag, ohne andere Probleme, das war schon viel wert.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das kann man nochmal erwähnen. Du fährst ja ein Rose Gravelrad, ich fahre von einem Canyon Gravelrad. Wir sind beide Schwalbe-Reifen gefahren. Du, glaube ich, Scope-Laufräder, ich Zip-Laufräder.
Genau.
Und wir hatten einfach beide ein Top-Setup und sind ja einfach ohne Probleme durchgekommen. Alles hat gut funktioniert, die SRAM-Schaltung, unser Fahrradcomputer, kein Platten, kein mechanisches Problem. Und das über irgendwie knapp halt ja 400 Kilometer in 4 Etappen mit wirklich sehr, sehr waffen Untergrund. Das muss man wirklich sehr, sehr lobend erwähnen, dass wir so ein tolles Setup hatten.
Ja, ich glaube jetzt am Ende werden wir wahrscheinlich so um die 40 Minuten oder sowas Vorsprung gehabt haben, schätze ich.
Schätzen, ja.
Und man muss halt ganz ehrlich sagen, wenn man einen richtig großen Mechanical hat, sei es irgendwas mit der Schaltung oder dass eine Felge kaputt geht, dann muss man entweder das Rennen komplett abbrechen oder man ist halt wirklich lang damit beschäftigt, das zu fixen. Deshalb geht sowas halt auch nie, ohne dass das Material passt.
So sieht's aus. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Einblicke geben. Wir haben euch ja auch täglich ein Reel gepostet auf Instagram als Collab-Post, wir zwei, damit man es ein bisschen auch nicht nur in Audioform, sondern auch per Video verfolgen konnte.
Ja, zum Glück war Rick Zabel entspannt genug, um währenddessen noch ein bisschen zu filmen und uns einzufangen.
Genau, und das große YouTube-Video, ich glaube, das ist so sogar die Folge von Rick Needs a Job, wir zwei als Gravel-Profi, auf die ich mich mit am meisten freue. Ich glaube, die wird echt sehr, sehr cool werden. Geiler Content eingefangen. Ich glaube, da kann man richtig schön nachfühlen, wie das hier für uns war. Und wir müssen jetzt zur Siegerehrung. Die Sonne geht gleich unter. Siegerehrung findet im Sonnenuntergang statt. Dann freue ich mich echt mal auf ein Bierchen und auf einen schönen Abend. Und das ist ja noch nicht, das muss man glaube ich noch dazu sagen, es ist nicht die allerletzte Folge, die wir aufnehmen werden. Wir haben noch uns immer besprochen. Und jetzt konnten wir so ein bisschen Sahara Gravel Insights geben. Wir sind in sehr naher Zukunft, Anfang März, zusammen auf Mallorca, weil wir für Wisen eine Werbung drehen. Und den Anlass nehmen wir, dass wir da die große Abschlussfolge aufnehmen.
Genau. Einmal zusammen für Wisen. Für Wisen.
Perfekt. Leute.
Das war jetzt eigentlich ein Rick Zabel-Witz. Ich habe ihn mir gerade nur zu eigen gemacht, deshalb hat er auch so schäbig gelacht.
Leute, wir hören uns. Ich hoffe, wir konnten euch gute Einblicke geben. Freut euch auf die allerletzte Folge Parallelwelten in einiger Zeit. Tschüssi.
Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.